Ich möchte zu Beginn mit uns beten. Vater, was für ein Geschenk ist es, dass auf diese Frage, ob du uns noch mal annimmst, dein klares Ja steht. Was für ein Geschenk, dass du auf diese Sehnsucht der Nähe nach dir, nach diesem Zurückkommen mit Ja antwortest. Das ist ein riesiges Geschenk. Und selbst dann, wo unser Gewissen uns jeweils irgendwie anklagt und uns die Dinge vorhält, die schief liefen, sagst du, ja, ich nehme dich an. Du sagst uns das zu, dort, wo wir unsere Schuld bekennen, da bist du treu und gerecht. Was für ein Versprechen. Und im Wissen um diese Wirklichkeit dürfen wir beieinander sein in deinem Namen. Als Menschen, die dich suchen, dich lieb haben, schon über Jahrzehnte hinweg. Und ich bitte dich darum, dass du auch heute dieses Wunder tust, dass du zu uns redest. Du, Jesus, du sag, über dich sagt der Petrus hier, du hast Worte ewigen Lebens. Du wirkst in der Bibel. Und Vater, du sagst uns das zu, dass du uns deine Worte losschickst, um das zu tun, was du sie tun lassen willst. Und ich bitte dich darum, dass du genau das tust, auch heute in unsere ganz unterschiedlichen Situationen. Als Menschen, die das dicke, große Ja von dir zugesagt kriegen. Du nimmst uns nochmal an. Du gehst diesen Weg weiter mit uns und du gibst auch heute das, was wir brauchen. Amen. Ich möchte euch weiter mit hineinnehmen in diese Geschichte von David. Das ist so ja das, wenn ich hier so in der Regel einmal im Monat in der Bibelstunde bin, was ich euch immer wieder mitnehmen möchte, in so eine Lebensgeschichte mit so vielen Episoden, mit ganz viel Positivem, mit sehr viel Herausforderndem. Ein Mensch, der alles andere als perfekt ist und von dem es doch heißt, das ist ein Mensch nach dem Herzen Gottes. Und das letzte Mal, da ging es um David und seine wilden Kerls hier, während er noch von Saul verfolgt worden ist, die am Bach Besor hier vorbeikommen und wo sie erleben, hey, was Gnade bedeutet. Und heute möchte ich mit euch einen richtig deutlichen Rutsch nach vorne machen, zeitlich. Die Situation ist inzwischen eine ganz andere. David ist nicht mehr verfolgt und versteckt sich. Er ist inzwischen König über Israel geworden. Und jetzt nicht nur ganz frisch sitzt die Krone auf seinem Kopf, sondern er ist schon eine gute Zeit König. Seine Feinde, die sind geschlagen, die geben Ruhe. Sein Königreich hat eine Hauptstadt, eine etablierte Hauptstadt, Jerusalem. Die Bundeslade, dieser Ort, an dem Gott in besonderer Weise nahe ist, die ist auch dort. Eigentlich ist es eine traumhafte Situation. Also so auf der Liste, was du hier so als König irgendwie erreichen willst, hat David eine ganze Reihe an Haken eigentlich schon gesetzt. Also die Situation ist wunderbar. So sage, hey, da ist so viel Gutes passiert. Und jetzt können wir fragen, ja, was jetzt? Und genau diese Frage stellt sich der David. Genau das ist das, was ihn umtreibt. Herr, was ist jetzt dran? Und damit kommen wir in dieses Kapitel, um das es heute geht, im 2. Samuels Kapitel 7. Und ich lade euch ein, in der Bibel mitzulesen. Ich kann euch auch gerne noch geschwind eine holen. Genau, hier hat es welche. Ich lade euch ein, mitzulesen. Auch zu gemütlich zu schnappen, wie auch immer. Aber Gott hat uns gemacht als Menschen, die von ihm noch mehr geprägt werden, wenn wir seine Worte nicht nur hören, sondern sie mit auch lesen. Lasst euch nicht nur erzählen, sondern lesen. Selber lesen nach Möglichkeit. Das ist 2. Samuel, das Kapitel 7. Und wir machen es jetzt nicht ganz in der Salami-Taktik, sondern wir schneiden heute ordentliche Stücke runter, ja? Und kauen an denen. Und der erste Abschnitt, das sind die Verse 1 bis 17. Also das ist ein ordentliches Paket. So lese ich es euch vor nach der Übersetzung von Luther 2017. Und da heißt es, als nun der König in seinem Hause saß, und der Herr ihm Ruhe gegeben hatte vor allen seinen Feinden umher, sprach er zu dem Propheten Nathan: Sieh doch, ich wohne in einem Zedernhause. Die Lade Gottes aber wohnt unter Zeltdecken. Nathan sprach zu dem König: Wohlan, alles, was in deinem Herzen ist, das tu, denn der Herr ist mit dir. Und in der Nacht aber kam das Wort des Herrn zu Nathan: Geh hin und sage meinem Knecht David, so spricht der Herr: Solltest du mir ein Haus bauen, dass ich darin wohne? Habe ich doch in keinem Haus gewohnt, seit dem Tag, da ich die Israeliten aus Ägypten führte, bis auf diesen Tag, sondern ich bin umhergezogen in einem Zelt als Wohnung. Habe ich die ganze Zeit, als ich mit allen Israeliten umherzog, je geredet zu einem der Richter Israels, den ich befohlen hatte, mein Volk Israel zu weiden, und sagte: Warum baut ihr mir nicht ein Zedernhaus? Darum sollst du nun so zu meinem Knecht David sagen: So spricht der Herr Zebaoth. Ich habe dich genommen von den Schafshirten, dass du Fürst sein sollst über mein Volk Israel, und bin mit dir gewesen, wo immer du hingegangen bist, und habe alle deine Feinde vor dir ausgerottet. Und ich will dir einen großen Namen machen, gleich dem Namen der Großen auf Erden. Ich will meinem Volk Israel eine Stätte geben und will es pflanzen, dass es da selbst wohne und sich nicht mehr ängstigen müsse und die Kinder der Bosheit es nicht mehr bedrängen wie vormals, seit der Zeit, da ich Richter über mein Volk Israel bestellt habe. Ich will dir Ruhe geben vor allen deinen Feinden. Und der Herr verkündet dir, dass der Herr dir ein Haus bauen will. Wenn nun deine Zeit um ist und du dich zu deinen Vätern legst, will ich dir einen Nachkommen erwecken, der von deinem Leibe kommen wird. Dem will ich sein Königtum bestätigen. Der soll meinem Namen ein Haus bauen. Ich will seinem Königsthron bestätigen ewiglich. Ich will sein Vater sein, und er soll mein Sohn sein. Wenn er sündigt, will ich ihn mit Menschenruten und mit menschlichen Schlägen strafen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie habe weichen lassen von Saul, den ich vor dir weggenommen habe. Aber dein Haus und dein Königtum, die sollen beständig sein in Ewigkeit vor dir, und dein Thron soll ewig bestehen. Das Ding ist, Luther ist ein bisschen anspruchsvoll zum Lesen. Aber ich habe gedacht, weil ihr eigentlich die meiste von euch Luther gewohnt seid, lesen wir es auch in diesem holprigen Format. Aber das ist diese Situation, um es nochmal kurz zusammenzufassen. David ist König, wohnt im Palast aus Zedernholz, die Bundeslade steht immer noch in dieser Hütte. Im Zelt. Im Zelt. Und er kommt auf den Richter zu sagen: Hey, mir geht's so gut, eigentlich wäre es Zeit, dass Gottes Bundeslade, der Ort, an dem Gott uns nahe ist, dass dieses Provisorium wegkommt, dass er in einem Haus wohnt. Und dann sagt Gott nö. Dann sagt Gott so deutlich nö. Ich wohne in einem protzigen, feinen Haus aus Zedernholz und die Bundeslade stellt im Zelt. Und Gott sagt nö. Du sollst mir kein Haus bauen. Was ist eure Reaktion innerlich gewesen, als ihr das jetzt gerade gehört und mitgelesen habt? Das ist der Moment, an dem man auch gern laut was sagen darf, wenn ihr möchtet. Ich wiederhole es dann nochmal, damit auch die, die am Telefon dabei sind, es nochmal mitkriegen. Was ist eure Reaktion drauf? Dass Gott sagt, nee, mach nicht.
Eigentlich denkt man, er müsste sich freuen, wenn er das auch schüttelt. Wenn man ihm aus Dankbarkeit oder so zu
Hause. Ja. Gott müsste sich doch eigentlich freuen, David, der aus Dankbarkeit ihm in Anführungszeichen ein neues Zuhause bauen will. Ja? Was noch?
Ja. Es ist ja auch fett gedruckt bei mir, aber ich auch da im 12. Kapitel, 12. Vers. Und das ist für mich der Nachkomme aus dem Stamm David, der quasi alles in Ordnung bringen wird. Und das ist ja Jesus.
Also da du bist noch ein bisschen schneller als das, was wir gerade vorhaben. Das ist gut. Da kommen wir gleich noch dazu, gell? Hier, Gott dreht es ganz deutlich rum. Aber im ersten Moment musst du eigentlich denken, hey Gott, was ist los? Um das von, was Cornelia so gut gesagt hat, nochmal sehr flapsig, schwäbisch und vielleicht auch ein bisschen böse zu formulieren, ist Gott nicht blöd, dass er Nö sagt? Da will sich jemand für ihn einsetzen? Da will jemand das geben, was Gott ihm anvertraut hat? Ihr könnt denken, hey, was ist da los? Und Gott sagt nein. Gott sagt nein. Nein, David. Nathan, der muss sich auch gewundert haben. Am einen Tag denkt er, der Prophet, denkt, oh ja, das hört sich gut an, mach ruhig. Und in der Nacht sagt Gott zu ihm für den David, nee, lass es. Und wir gucken jetzt nochmal geschwind in diese Verse 8 bis 15. Und worauf ich euch bitte möchte zu achten, ist, meine Frau ist Grundschullehrerin und hat eine Ahnung von Deutsch, ich hatte das lange nicht, mal zu gucken, wer ist das Subjekt in den folgenden Sätzen? Auf gut Deutsch, wer ist die handelnde Person in diesen Sätzen? Wer macht hier was? Ja? Das steht meistens, der Trick ist dann zu gucken, eben meistens steht es dann doch am Anfang vom Satz. Wenn wir das nochmal kurz sehen, die Verse 8 bis 15. Und das beginnt mit dem eben hier, mit dieser Ansage von Gott an Nathan. Darum sollst du nun zu meinem Knecht David sagen, so spricht der Herr Zebaoth. Ich habe dich genommen von den Schafhirten, dass du Fürst meines Volks sein sollst über mein Volk Israel. Und bin, also ich fällt eigentlich hier wiederum, ich bin mit dir gewesen, wo immer du hingegangen bist. Und ich habe alle deine Feinde vor dir ausgerottet. Und ich will dir einen großen Namen machen, gleich dem Namen der Großen auf Erden. Und ich will meinem Volk Israel eine Stätte geben und will es pflanzen, dass es da selbst wohne und sich nicht mehr ängstigen müsse und die Kinder der Bosheit es nicht mehr bedrängen, wie vormals seit der Zeit, da ich Richter über mein Volk bestellt habe. Ich will dir Ruhe geben vor allen deinen Feinden. Und der Herr verkünde dir, dass der Herr dir ein Haus bauen will. Wenn nun deine Zeit um ist und du dich zu deinen Vätern legst, will ich dir einen Nachkommen erwecken von deinem Leibe, der von deinem Leibe kommen wird. Dem will ich sein Königtum bestätigen. Der soll meinem Namen ein Haus bauen und ich will seinen Königsthron bestätigen ewiglich. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Und wenn er sündigt, will ich ihn mit Menschenruten und mit menschlichen Schlägen strafen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie von habe weichen lassen von Saul, den ich vor dir weggenommen habe. Wenn du das jetzt wahrscheinlich hier deutlich gemerkt hast, was ich betont habe, in die Verse davor geht es darum, dass David sagt, Gott, ich will dir ein Haus bauen. Und Gott jetzt das so deutlich rumdreht, das sagt, nee, David, nicht du, ich, sagt Gott, ich bin der Handelnde, ich bin es, der bauen wird. Ich bin es, der diese Dinge tun wird. Nicht du. David, du bist nicht der Handelnde. Nicht du wirst mir ein Haus bauen. Sondern ich bin es, der dir ein Haus bauen will. Was für ein Wechsel, wenn du das vorstellst, du bist in einem Moment so initiativ und hast die Freude dran, dich für Gott einzusetzen und im anderen Moment, im nächsten Tag, sagt Gott, nö, Martin, nö, es ist nicht drum in erster Linie gesetzt, was du tun willst, sondern was ich für dich tue. Dass Gott sagt, nee, jetzt geht es gar nicht darum, was du tust, sondern was ich für dich tue. Dass Gott so deutlich sagt, ich hoffe, ich langweile dich nicht damit, aber dass er das sagt, ich bin die handelnde Person. David, du bist es nicht. David, du bist es nicht, der mir ein Haus bauen wird, sondern ich bin es, der dir ein Haus bauen wird. Es geht nicht darum, dass David ein neues Gebäude kriegt, weil sein aktueller hier Palast aus Zedern nicht gut genug wäre. Es bist nicht du, David, der mir Bedeutung gibt, der mir ein Zuhause gibt, sondern ich bin es, der dir Bedeutung gibt. Ich glaube, an Davids Stelle müsste ich wahnsinnig schlucken. Du willst mir ein Haus bauen? So verkündet dir der Herr, dass der Herr dir ein Haus bauen wird. Punkt. Ich befestige das Königtum deiner Nachkommen. Da kommt einerseits der Salomo. Der wird mir wirklich ein Haus bauen. Ich werde sein Vater sein. Ich werde meine Gnade nicht von ihm wegnehmen. Ich sorge dafür, dass dein Königtum für immer Bestand hat. Da ist diese Andeutung auf Jesus mit drin. David, ich bin es, der handeln wird. Nicht du. Man könnte sich eben, das hat man vorhin ja auch schon geschwind, gell? Warum um alles in der Welt ist das so eine Geschichte? Warum will Gott das nicht? Warum soll David dieses Haus nicht bauen? An anderer Stelle, in den Chroniken ist das, glaube ich, die Aussage, wo Gott dann sagt, David soll mir nicht ein Haus bauen, weil an seinen Händen Blut klebt. Das ist dort die Aussage. Aber hier bekommt David da davon gar nichts gesagt. Das scheint an der Stelle nicht die entscheidende Tatsache zu sein. Das, was David hier gesagt kriegt, hat vielleicht mit dem zu tun, dass er vielleicht in der Gefahr ist, Gott einen Gefallen tun zu wollen. So nach dem Motto, ich wohne im Haus aus Zedernholz und Gott, du wohnst aus einem Zelt aus Stoffbahnen und Teppiche. Und jetzt so aus dieser vielleicht fast gar überlegenen Situation, Gott einen Gefallen tun zu wollen, übertrieben formuliert zu sagen, Gott sei du dankbar, dass du so einen aktiven, genialen Diener wie mich hast. Gott sei froh, dass du doch mich hast. Vielleicht ist das mit eine Gefahr, die in einem David drinsteckt. Ich tue Gott einen Gefallen. Ich tue Gott einen Gefallen. Und dann kommt es so anders. Wenn man das so liest, der Vers 17 und der Vers 18. Und als Nathan alle diese Worte und diese, dieses Gesicht, also diese Vision, David gesagt hatte, kam der König David und setzte sich vor dem Herrn nieder und sprach: Wer bin ich, Herr, Herr? Und was ist mein Haus, dass du mich bis hierher gebracht hast? Jetzt müssen wir noch mal kurz im Kopf haben, wo passiert was? David ist in seinem Palast aus Zedernholz. Nathan kommt zu ihm. Und Nathan sagt von Gott her zu ihm: Du sollst kein Haus vor Gott bauen. Wo geht David jetzt hin? Er geht in das vermeintlich lumpige Zelt. Er geht zu Gott in dieses vermeintlich lumpige Zelt und setzt sich da vor Gott hin. Er geht genau an den Ort, wo er eigentlich gedacht hat, Gott braucht mehr als das und ich will ihm einen Gefallen tun. Er setzt sich vor Gott hin. Er setzt sich vor Gott hin und staunt und sagt: Hey, wer bin ich eigentlich, Gott, dass du mir so viel Gutes tun willst? Wer bin ich und wer ist meine Familie überhaupt, dass du so gut mit mir bist? Was für ein Wechsel, was? Ein David, der in seinem Palast sitzt, plant, steht, thront, wie auch immer, und sagt: Ich baue Gott ein Haus. Und jetzt sitzt er vor Gott. Und sowas, was bei ihm passiert, ist sowas wie ein heiliges Nichtstun. Meine Elbler hier bei Ulm, für die war das ganz, ganz böse Aussage. Heiliges Nichtstun. Aber das ist das, was bei David ist, dass er an den Punkt kommt und sagt: Nee, es geht nicht darum, was ich mache, sondern er sitzt vor Gott hin, er legt die Hände in den Schoß und er staunt drüber, wie Gott ist. Er staunt über Gott und seine Größe. Heiliges Nichtstun. Und es sind drei Dinge, die David da tut. Und ich möchte euch nochmal den Rest des Kapitels vorlesen. Nochmal ab Vers 18 bis ganz bis zum Schluss, bis Vers 31. Nur bis 29. Mehr gibt's nicht. Nur bis 29. Ja, schade. Und da sagt David, als er dann wirklich vor Gott sitzt, als er in diesem lapprigen Zelt sitzt, sagt er eben zu ihm: Wer bin ich, Herr, Herr? Und was ist mein Haus, dass du mich bis hierher gebracht hast? Aber nun hast du das noch für zu wenig gehalten, Herr, Herr. Und hast dem Haus deines Knechts sogar für die ferne Zukunft Zusagen gegeben. Und es nach Menschenweise. Herr, Herr, und was soll David noch mehr reden mit dir? Du kennst ja deinen Knecht. Herr, Herr. Um deines Wortes willen und nach deinem Herzen hast du all diese großen Dinge getan, dass du sie deinem Knecht kundtust. Darum bist du groß, Herr, Herr, denn es ist keiner wie du und ist kein Gott außer dir nach allem, was wir mit unseren Ohren gehört haben. Und wo ist ein Volk auf Erden wie dein Volk Israel, um dessen Willen Gott hingegangen ist, es zu erlösen, dass es sein Volk sei und ihm einen Namen zu machen und für euch so große und furchtbare Dinge zu tun, Völker und ihre Götter zu vertreiben vor deinem Volk, das du dir aus Ägypten erlöst hast. Und du hast dir dein Volk Israel zubereitet, dir zum Volk in Ewigkeit. Und du, Herr, bist ihr Gott geworden. So verkündige nun, Herr Gott, das Wort in Ewigkeit, das du über deinen Knecht und über dein Haus geredet hast. Und tu, wie du geredet hast. So wird dein Name groß werden in Ewigkeit, dass man sagen wird, der Herr Zebaoth ist Gott über Israel und das Haus deines Knechtes David wird bestehen vor dir. Denn du, Herr Zebaoth, du Gott Israels, hast das Ohr deines Knechtes geöffnet und gesagt, ich will dir ein Haus bauen. Und darum hat dein Knecht sich ein Herz gefasst, dass er dies Gebet zu dir gebetet hat. Nun, Herr, du bist Gott und deine Worte sind Wahrheit. Du hast all dies Gute deinem Knecht zugesagt. So fange nun an und segne das Haus deines Knechtes, dass es ewiglich vor dir sei. Denn du, Herr, hast geredet und mit deinem Segen wird deines Knechtes Haus gesegnet sein, ewiglich. David sitzt vor Gott in diesem Zelt, das er gestern noch ersetzen wollte. Er sitzt vor Gott und es passiert dieses heilige Nichtstun. Heiliges Nichtstun in drei Schritten, das damit beginnt, dass er sich hinsetzt. David setzt sich in dieses Zelt. Genau dieser Ort, den er durch einen Prachtbau ersetzen wollte. Er sagt, ich setze mich in dieses Zelt. Ich setze mich vor Gott. Ich will bei ihm sein. Vor Gott setzt er sich hin. Das zweite ist, er begreift, was Gott für uns getan hat. Er begreift es, wer Gott ist und was Gott für ihn getan hat. Also sagt, so viel Gutes hast du getan, seitdem wir damals aus Ägypten befreit worden sind. So viel hast du für dein Volk Israel getan. So viel hast du für mich persönlich getan. Vor Gott hinsitzen, begreifen, was Gott getan hat. Und das dritte ist, er betet Gott an. Du bist groß, Gott, mein Herr. Keiner ist dir gleich und es gibt keinen anderen Gott wie du. So betet er Gott an und sagt ihm, du bist der Hammer. Wer ist wie du? Und ich bin so froh um diese Geschichte. Ich bin so froh, wie ein David das erlebt. Und vielleicht reibt es auch in dir irgendwie so dieses, wow, sich für Gott einzusetzen. Für ihn sich einzusetzen mit dem, was er an Begabung, an Zeit, an Kraft in dich hineingelegt hat. Bis heute. Also du sagst, eigentlich erwartet Gott ja schon irgendwie von mir, dass ich was mache. Mit den Talenten und den Möglichkeiten wucher. Dieser Abschnitt heute sagt nicht, dass es das nicht notwendig, nicht gut wäre. Aber bringt dich und mich an diesen Punkt, der davor notwendig ist. Heiliges Nichtstun, vor Gott zu sitzen, dich vor ihn hinzusetzen und zu sagen, Gott, hier bin ich. Zu begreifen, was er für dich, für uns Gutes getan hat. Gott, du bist der Handelnde. Ich habe erlebt, wie du in meinem Leben gewirkt hast. Es ist ein Geschenk, dass du mich heute versorgst. Es ist ein Geschenk, dass ich heute aus dem Bett konnte. Es ist ein Geschenk, dass es eine Gemeinde um mich herum gibt. Es ist ein Geschenk, dass meine Familie da ist. Es gibt so viel, was mir im ersten Moment so selbstverständlich scheint, aber du bist der, der es großzügig gibt. Zu begreifen, wer Gott ist und was er für uns tut. Und ihn darüber anzubeten. Zu sagen, du bist großartig. Du bist der, der beschenkt. Deine Liebe, deine Gnade, deine Freundlichkeit, sie sind überwältigend. Und ich will nicht vergessen, wer du bist. Ich will dich dafür loben, wer du bist. Ich weiß nicht, ob Psalm 103 im Zusammenhang mit diesem Ereignis steht. Aber wo David es sagt, lobe den Herrn, meine Seele. Und seinen heiligen Namen und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. sich an Gott unbändig zu freuen. Ich will das nicht vergessen. Ich will sehen, wie wunderbar du bist. Und ich komme zu dir und ich will bei dir sein. Und ich staune drüber, wie gut du bist. Und ich möchte dir die Ehre geben mit dem, was ich heute tue oder mit dem, was ich heute nicht tue. Ich will dich damit hochhalten und mich daran freuen, wer du bist. Das ist dieses heilige Nichtstun. Sich vor Gott hinzusetzen. Zu sagen, ich bin da. Zu begreifen und zu sehen, wer Gott ist und was er für uns tut. Und ihn anzubeten. Zu sagen, hey, du bist wunderbar. Und ich möchte abschließen mit dieser Geschichte, die du vielleicht schon mal gehört hast, von einer englischen Gemeinde in London, die mit ganz viel Aufwand Musik im Gottesdienst gemacht haben. Da war weitaus mehr los, als einer, der Klavier und hier Gitarre spielt und noch jemand, der singt. Das war für die so eine riesige Sache hier. Musik bei uns im Gottesdienst muss gut sein. Und ob es wirklich gut war, ob Anbetung passiert ist, ob Gott wirklich gelobt worden ist, das war abhängig von dem, wie gut die Musiker an diesem Sonntag ihre Aufgabe gemacht haben. Qualität von Anbetung wurde an der Qualität der Musik gemessen. Und an einem Tag kommt ihr Pastor an den Punkt, dass er sagt, hey, wir haben irgendwie das Zentrum aus dem Blick verloren. Wir haben vergessen, dass Gott allein das Publikum ist, um das sich dreht. Und was sie dann gemacht haben, ist, sie haben über Wochen hinweg nicht mehr im Gottesdienst gesungen. Kannst du dir das vorstellen, für diejenigen von euch, die musikalisch begeistert sind und begabt sind, die gern miteinander singen, die ihr Lieder habt, die ihr seit Jahrzehnten singt und die euch eine tiefe Bedeutung eben auch haben, zu sagen, nee. Gottesdienst ist, hallo, schön, dass ihr da seid. Es gibt noch die und jene Infos. Man guckt miteinander in die Bibel rein, aber wir singen nicht mehr miteinander. Und über Wochen hinweg halten sie das aus. Es gibt keine Musik im Gottesdienst. Und nach Wochen der musikalischen Stille kommt an einem Sonntag dann eine Person auf die Bühne mit der Gitarre umgeschnallt. Und sie singt ein Lied, das übersetzt folgendermaßen heißt: Und die Musik verhallt und alles ist ganz still. Ich bin einfach da. Was kann ich tun? Wertvoll soll es sein, dass sich dein Herz daran freut. Ich bring dir mehr als ein Lied, denn ein Lied nur an sich ist nicht das, wonach du dich sehnst. Du suchst tiefer in mir. Durch den äußeren Schein siehst du mir mitten ins Herz. Und ich kehre zurück zum Herz der Anbetung, denn es geht nur um dich. Es geht nur um dich, Jesus. Und es tut mir leid, was ich daraus gemacht habe. Denn es geht nur um dich. Herr der Herrlichkeit, wir verstehen es nicht, wie viel dir gebührt. Ich bin schwach und arm. Und was ich habe, das bist du. Mit jedem Atemzug. Ich kehre zurück zum Herz der Anbetung, denn es geht nur um dich. Es geht nur um dich, Jesus. Und es tut mir leid, was ich draus gemacht habe, denn es geht nur um dich. Nur um dich, Jesus. Heiliges Nichtstun. Ausgerichtet sein auf den, der alles für uns getan hat. So möchte ich mit uns beten und im Anschluss sprechen wir auch das Vaterunser als weiteres Gebet miteinander. Vater, was für ein Geschenk ist es, dass du uns begabst. Kraft, Kreativität, Liebe, Durchhalten, Einsatzvermögen. Und es ist so ein Geschenk zu sehen, was daraus auch hier in der Gemeinde entstanden ist und entsteht und entstehen wird. Und das ist gut. Wir wollen dich mit dem, was wir tun, ehren. Und doch das so vor die Nase gehalten zu bekommen, dass es in erster Linie darum geht, was du für uns tust. Jesus, ganz ehrlich, da kneift es manchmal in meinem schwäbischen Herz. In diesem Gedanken, was für dich tun zu müssen. Und dann so schon bei David, noch bevor du Mensch geworden bist, am Kreuz gestorben bist, auferstanden bist, das so gesagt zu bekommen, nee, es geht in erster Linie darum, wer du bist und was du für uns tust. Ich bitte dich um die Kraft, nichts zu tun, vor dir zu sein, Heiliges Nichtstun zu erleben und drüber zu staunen, wer du bist, und zurückzukommen an dieses Herz der Anbetung und zu sehen, wer du bist und was du für uns getan hast und tust.